Wir wollen jetzt, und ich freue mich sehr darüber, persönlich miteinander jetzt ins neue Gemeindejahr starten, eben auch mit einer neuen Predigtreihe, wie wir es da vorne schon sehen, über das Herz von Jesus. Um was geht es da? Da geht es ganz einfach darum, dass wir das Herz von Jesus noch besser kennenlernen. Es geht darin, und das ist mir ein großes Anliegen, dass wir dem Herzen von Jesus immer wieder neu begegnen, und zwar in seinen ganz verschiedenen Facetten. Jesus ist ja im Gesamten nur 3 Jahre, circa 1000 Jahre, öffentlich aufgetreten. Aber in diesen Jahren hat er den Menschen seine herzhafte Anteilnahme zukommen lassen, hat den Menschen Orientierung zukommen lassen, Heilung, vor allem innere Heilung, aber auch äußere Heilung. Und dann am Ende seiner Zeit hat er sein Herz so richtig verschenkt. Nochmals an seinen Vater und an uns alle, als er am Kreuz gestorben ist. Und ich habe im letzten Jahr von außen so einen Anstoß bekommen und habe das jetzt auch mal versucht selber. Ich habe einen Vorsprung vielleicht euch gegenüber. Ich habe in den letzten Monaten einmal ganz bewusst versucht, das Evangelium oder die Evangelien vom Herzen von Jesus her zu lesen. Und habe dabei eine Entdeckung gemacht, die ich in all den Jahren, wo ich schon Christ bin, noch nie so tief gemacht habe. Nämlich, wenn man das Evangelium vom Herzen von Jesus her mal liest, aus dieser Perspektive, dann spürt man tatsächlich etwas von seinem Herzschlag, das ja immer noch unverändert schlägt. Unverändert. Und dann merkt man, Jesus, dieses Herz von Jesus, das reagiert so anders als unser menschliches Herz. Er denkt so anders. Er redet so anders. Er handelt so anders als unser menschliches Herz. Und deshalb möchten wir euch gerne jetzt mitnehmen, heute und in den nächsten Wochen, dass wir uns miteinander berühren lassen von diesem Herzschlag von Jesus. Und ich glaube, es ist etwas vom Besten, was uns auch in der gegenwärtigen Zeit passieren kann. Man kann jetzt so viel diskutieren, und ich sage ja nicht, dass das auch schlecht ist. Ich habe das ja auch gemacht, wieder in den Feiertagen mit Freunden. Man kann diskutieren heftig über die Corona-Maßnahmen, ob das sinnvoll ist oder weniger sinnvoll ist. Jetzt gibt es ja ein neues Thema noch. Man kann diskutieren, ob ein Christ sich impfen lassen soll oder nicht. Ja, ist gut, wenn man das macht. Aber ich befürchte, dass uns das innerlich nicht sehr viel weiterbringt. Es gibt in dieser Thematik in vielen Gemeinden größte Spannung. FEG Deutschland gibt jetzt einen Kurs für Pastoren und Leiter, der heißt »Bis Corona euch scheidet«. Und wenn ihr mal hinhört, im ICF Zürich, Leo Bicker, der redet sehr deutlich über diese Thematik. Man kann das tun, aber es bringt uns innerlich nicht viel weiter. Wenn wir uns aber mit dem Herzen von Jesus beschäftigen und ihn anschauen, wisst ihr, was das Schöne ist? Dann wird unser eigenes Herz automatisch auch verändert. Und das bringt uns innerlich weiter. Und deshalb möchte ich als erstes so unser Motto einblenden, das über dieser Predigtreihe steht. Einblenden, dieser wunderbare Vers aus 2. Korinther 3, Vers 18. Da steht, wenn wir stehen alle mit unverhülltem Gesicht vor Gott. Aber es gilt auch für uns, wir dürfen ganz ehrlich, mit unserem Herzen ehrlich, unverhüllt, das heißt ganz offen, lernbegierig, ohne Vorurteil, vor Gott stehen und ihn anschauen, sein Herz anschauen. Und was passiert dann, wenn wir das tun? Dann spiegeln wir automatisch seine Herrlichkeit wider. Dann verändert uns der Heilige Geist, in welche Richtung, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil bekommen an seiner Herrlichkeit. Also nochmals, wenn wir das Herz von Jesus anschauen, dann wird automatisch auch unser Herz verändert. Natürlich, die geplanten Sonntagspredigten werden das allein noch nicht bewirken. Ist ja manchmal so eine Sache mit Sonntagspredigten. Man geht wieder nach Hause und am Montag ist manchmal schon wieder alles vergessen. Soll nur ein Anstoß sein. Gilt auch zu Hause, das Leben von Jesus zu studieren. Wir haben jetzt ja am Abend in der Corona-Zeit viel Zeit dafür. Und ich habe ihm auch einen Predigflyer gemacht, wo man das auch nochmals vertiefen kann, wiederkauen kann. Zu Hause studieren, wie das Herz ist und ihn bitten, dass er auch unser Herz, mein Herz verändert. Und wir werden erleben, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und noch ein letzter Gedanke, es geht in dieser Predigtreihe nicht darum, einfach jetzt noch mehr biblisches Wissen anzuhäufen. Dass wir sagen, ja, das habe ich jetzt noch nicht gewusst, diesen Hintergrund. Natürlich darf das auch sein. Aber es geht darum, dass wir Jesus-Täter sind. Nicht Jesus-Wisser, sondern Jesus-Täter. Ich möchte nochmals ganz kurz deshalb auch mit uns nochmals beten, dass das einfach auch geschehen kann. Herr Jesus, wir bitten dich um diese tiefe Sehnsucht, dass wir nicht Jesus-Wisser werden, die unser Wissen über dich erweitern, sondern immer mehr auch Jesus-Täter sein dürfen. Herr Jesus, wir werden so bombardiert, auch tagtäglich mit so viel Informationen. Und hilf uns, dass es nicht jetzt eine weitere Information ist, die wir heute Morgen hören und sehen und dann wieder auf die Seite legen, sondern dass wir dir ganz tief begegnen können, heute Morgen, in dieser Predigtreihe. Und dass du unser Herz veränderst. Amen. Jetzt wollen wir einsteigen ins erste Thema. Es heißt, das weite Herz von Jesus. Warum das als erstes Thema? Das hat einen ganz einfachen Grund. Weil das erste Wunder, das Jesus tat, das erste Zeichen seiner Messianität lässt uns ganz tief eben in sein weites Herz blicken. Und ich werde jetzt einen Teil aus dieser Geschichte lesen, aus Johannes 2. Ich werde nicht die ganze Geschichte lesen, sondern nur die Verse, wo das so deutlich hervorleuchtet, das Herz von Jesus, das weite Herz. Es stehen noch andere Dinge, die dürft ihr gerne auch zu Hause lesen, die auch wichtig sind. Johannes 2, da heißt es, das erste Zeichen von Jesus, das er tat, in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, fand eine Hochzeit statt. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Und während des Festes ging der Wein aus. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist, also den Speisemeister. Tafelmajor. Und der Tafelmajor kostete davon, es war zu Wein geworden. Dieser rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit, eben auch die Herrlichkeit seines weiten Herzens. Und jetzt heißt es noch zum Schluss, und seine Jünger glaubten an ihn. Das hat ihr Vertrauen auf ihn gestärkt. Was uns hier in dieser für uns wohl bekannten Geschichte beschrieben wird, das hat damals niemand in Israel erwartet. Auch die Allerfrömmsten nicht. Auch diejenigen, die vielleicht schon geahnt haben, dieser Jesus könnte der verheißene Messias sein. Das waren ja nur ganz wenige am Anfang seiner Wirksamkeit, die schon etwas geahnt, vielleicht könnte dieser Jesus der Messias sein. Aber auch diejenigen, die haben das nicht damit gerechnet, was er tut jetzt hier, sondern sie alle haben im besten Fall erwartet, dass er als der Messias hart durchgreifen würde. Das war die Messias-Erwartung von allen. Hart durchgreifen, die korrupten Priester endlich aus dem Tempel verjagen oder den brutalen König Herodes mit seiner Entourage aus dem Palast jagen. Oder auch diese verhassten Römer, die ihr Land besetzt hatten, endlich übers Mittelmeer nach Hause zu schicken. Das war die Erwartung. Und was macht Jesus? Das erste Wunder, das erste Zeichen. Er zeigt die Herrlichkeit seines weiten Herzens, indem er ganz einfach unbeschwerte Festfreude rettet. Indem er die Menschen ihre harten Alltagssorgen, zumindest für einen Moment, vergessen machen lässt. Wir dürfen nicht vergessen, die Menschen damals in Galiläa, die lebten in Angst und Schrecken. Das ist harmlos, was wir da mit Corona erleben im Vergleich, was die damals erlebt haben. Die lebten in Angst und Schrecken. Da waren auf der einen Seite immer wieder diese Attacken von diesen Widerstandskämpfern, von diesen Zeloten. Und auf der anderen Seite waren immer wieder die Vergeltungsmaßnahmen des Herodes und seinen Soldaten. Und die Bevölkerung, die war da wie im Sandwich. Und hat von beiden Seiten immer etwas abbekommen und wusste vor allem nicht, wann sie etwas abbekommen. Und zudem war es auch verbreitet damals in Galiläa, die Weglagerei, also Kriminelle, die sich hinter diesen Hügeln, die es dort gibt, versteckten. Und jeden, der reisen wollte, war nicht sicher, ob er überfallen würde. Für viele in Galiläa war jeder Tag ein Kampf ums nackte Überleben. Auch gute Arbeitsplätze waren damals Mangelware. Und jetzt zeigt Jesus als erstes die Herrlichkeit seines weiten Herzens, indem er eine riesige Blamage, könnten wir sagen, von Hochzeitsleuten oder von einer ganzen Hochzeitsfamilie abwendet. Im Alten Testament schon war ja eine Hochzeit, die galt so als der Höhepunkt des Lebens. Ich sage immer, wenn an Trauungen manchmal, wenn die Hochzeit der Höhepunkt des Lebens ist, ist eigentlich ein Armutszeugnis. Es sind dann die Wochen und Jahre danach, wenn der Höhepunkt ist, der Ehe am Hochzeit. Sollte ja erst losgehen dann. Aber so im Alten Testament war das die Feier. Höhepunkt im Leben. Und wenn dann noch der Wein ausging während deren 7 Tage, wo sie meistens, das Fest ging ja über mehrere Tage, dann war das eine riesige Blamage. Der Makel davon haftete einer Hochzeitsfamilie das ganze Leben an. Da hieß es, ja, das sind die, bei denen den Wein ausgegangen ist. Die waren gestempelt fürs Leben. Und deshalb haben die Angehörigen meistens alle Ersparnisse zusammengekratzt für so eine Hochzeit, die mehrere Tage dauerte. Und vor allem die Getränke, die waren teuer damals. Obwohl, ich habe mir sagen lassen, Galiläa war eine Weinanbaugegend. Aber die guten Tropfen, die wurden exportiert, weil man das Geld unbedingt brauchte. Es ist gut möglich, dass hier nur so billiger Fusel ausgeschenkt wurde. Hauptsache einige unbeschwerte Tage in dieser schweren Zeit zu erleben. Und jetzt zeigt Jesus sein weites Herz, indem er ganz einfach Mitgefühl zeigt mit dieser Hochzeitsfamilie. Er greift aktiv ein hier, wir haben es gehört. Er beauftragt das Servicepersonal und sagt ihnen, bringt diese 6 großen Krüge, schleppt die herbei, in die mehr als 100 Liter gehen, das müssen also Mordio-Krüge gewesen sein. Was wurde denn normalerweise gemacht mit diesen Krügen? Wir haben es gehört und gelesen, da war in der Regel Reinigungswasser, religiöses Reinigungswasser drin. Damit hat man unter anderem auch die staubigen Füße gewaschen. Und jetzt ordnet Jesus an, diese großen religiösen Wasserkrüge zu füllen mit Wasser. Und wir kennen die Wirkung, er hat besten Wein daraus gemacht. Und jetzt befiehlt Jesus, eine Kostprobe davon dem Tafelmajor zu bringen, dem Catering-Chef, würden wir heute sagen. Der wusste von allem nichts. Und der ist ganz verblüfft und sagt, dieser Wein schmeckt ja viel besser als der edelste Tropfen im Königspalast von Herodes. Vielleicht auch dem Kaiserpalast in Rom vom Kaiser Tiberius. Da muss man schon ein bisschen den Atem anhalten. Das hat niemand von Jesus erwartet. Was macht hier Jesus? Jesus macht aus religiösem Wasser, Reinigungswasser, Spitzenwein. Also ich habe mir den Atem angehalten, dass ich mal über diese Geschichte mal nachdachte. Was macht Jesus da? Noch einmal. Er macht aus religiösem Wasser Spitzenwein. Und da sind wir ganz tief ins Herz von Jesus. Und dieser Herzschlag bestätigt sich nach einem ganzen Neuen Testament. Was heißt das? Das ist eine symbolhafte Haltung, die hat natürlich verschiedene Wirkungen. Aber eine davon ist, Jesus will nicht die Menschen in ein religiöses, enges Korsett zwingen. Jesus will nicht die Menschen in religiöse, enge Traditionen brechen. Jesus ist auch nicht gekommen, um eine neue Religion zu gründen, auch nicht eine christliche Religion. Darf ich das einmal sagen? Jede christliche Religion steht im Widerspruch zum Evangelium. Sondern Jesus ist gekommen, er will die Menschen zur echten Freude befreien. Jesus ist gekommen, er bringt echte Freude in unser Leben hinein. Jetzt hier kurz zurück zur Geschichte. Diese Hochzeitstage waren ja ausgefüllt, das weiß man aus außerbiblischen Quellen, mit eben festlichem Essen, mit Singen und mit Tanzen. Und Jesus war dabei. Was hat er wohl gemacht? Saß er da irgendeiner Ecke und wartete, bis dieses Fest vorbei ist? Ja, der hat bestimmt laut mitgesungen und getanzt. Die strengen Pietisten sagen auf keinen Fall, aber wir lesen es hier nirgends. Ich kann mir vorstellen, dass der noch jüdische Tänze waren, ja, dass er herumgehopst ist und auch laut gesungen hat. Wir haben wohl die Jünger geschaut, so ihrer Wäsche heraus. Der Rabbi Jesus, vielleicht der Sohn Gottes, der Messias, wir wissen doch nicht so genau. Der singt mit, der tanzt mit. Natürlich müssen wir jetzt aufpassen, dass wir diese Geschichte nicht missbrauchen. Jetzt könnte man sagen, ja, schaut, das ist jetzt ein Beweis. Für Jesus ist ein guter Wein das Wichtigste im Leben. Also das ist ein bisschen zu kurz gefasst. Oder man könnte jetzt sagen, schaut einmal, der Beweis, Jesus selber war betrunken. Und wenn er nicht selber betrunken war, hat er das gefördert, dass andere betrunken sind. Aber das greift zu kurz. Das greift zu kurz. Jesus will viel mehr als das momentane Glück von Weinliebhabern. Obwohl er nichts dagegen hat, versteht ihr richtig? Aber er will viel mehr. Wir dürfen das Evangelium nicht so verkürzen. Sondern das weite Herz von Jesus, ich sage es nochmals, bringt echte und vor allem bleibende Festfreude, die eine ganze Feier anhält, die ein ganzes Leben anhält, die auch dann noch stabil ist und trägt, auch in den dunklen Stunden unseres Lebens. Das weite Herz von Jesus. Interessant, die Festfreude einer Hochzeit im Alten Testament war schon immer ein Bild, ein göttliches Bild über die Freude, über den Bund, den Gott mit uns Menschen gemacht hat. Dieses Bild wird immer wieder gebraucht, schon im Alten Testament. Alle Festfreude im Alten Testament war eigentlich ein Bild für die Festfreude darüber, dass Gott einen Bund gemacht hat mit uns Menschen, angefangen beim Abraham, dann der Bund mit Israel. Und der Höhepunkt, der Bund, den Gott im neuen Bund gemacht hat. Aber Jesus hat eben nicht nur im juristischen Sinn Heil gebracht, natürlich das auch. Er hat all die Strafe von uns auf sich genommen, um einen rechtmäßigen Bund zu stiften zwischen uns, sündigen Menschen und dem heiligen Gott. Das ist die Basis des Evangeliums. Aber dieses Heil, dieses Evangelium hat immer auch etwas Subjektives, hat immer etwas, auch etwas Erfahrbares. Darf etwas Erfahrbares haben, soll etwas Erfahrbares haben. Das eben auch Auswirkungen hat auf unsere Sinne, auf unser Gemüt, auf unsere Emotionen. Die Bibel ist voll davon. Schon im Alten Testament, ich zitiere einen der bekanntesten Verse, den Luther so schön übersetzt hat im Psalm 34, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Da werden unsere Sinne angesprochen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und auch das hat mit unseren, wo darf mit unseren Sinnen auch zu tun haben. Wohl dem, der ihm vertraut. Oder achtet euch, wie viel im Alten Testament die Aufforderung ist zum Jauchzen. Obwohl es damals noch keine Schweizer gab mit einer Jauchz- und Jodelkultur. Immer wieder jauchzet Gott alle Welt. Das hat mit Emotionen zu tun, das hat auch mit unserem Gemüt zu tun, mit dem Ganzheitlichen unseres Menschseins. Und deshalb, das weite Herz von Jesus bringt nicht nur juristisches Heil, natürlich, das ist die Basis, sondern es bringt echte und vor allem bleibende Festfreude. Die Älteren unter uns kennen wahrscheinlich noch das Lied von Manfred Zibal. Das hat man eine Zeit viel gesungen bei Christen, wo es heißt, Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Warum nicht noch warten? Warum nicht starten? Lass alles andere stehen. Und genau diesen Umstand zeigt eine weitere Geschichte im Neuen Testament eindrücklich. Die habe ich euch jetzt da eingeblendet. Genau diesen Umstand. Jesus lädt ein zu einem Fest. Das heißt es hier, Jesus kam, in Lukas 5, ab Vers 27, Jesus kam an einem Zollhaus vorbei. Dort sah er einen Zolleinnehmer sitzen mit Namen Levi. Das ist unser Matthäus, der auch das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, der Levi. Und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Und jetzt, was macht der Levi? Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an diesem Festessen teil. Was für eine tolle Geschichte. Achtet euch, Jesus hat den Levi nicht eingeladen, ein religiöses Sprüchlein auswendig zu lernen. Jesus hat den Levi nicht eingeladen, er soll jetzt religiös werden, auch nicht zu einer christlichen Religion. Sondern was hat Jesus gemacht? Drei Worte hat er zu ihm gesagt. Folge mir nach. Was heißt das? Er hat also Levi eingeladen, du darfst von jetzt an mit mir unterwegs sein. Du darfst von jetzt an von mir lernen. Du darfst von jetzt an mir abschauen, kopieren, nachahmen. Levi, du darfst von jetzt an in meinen Fußtritten gehen. Folge mir nach. Das heißt, einer geht voraus. Und wie macht das Jesus? Ich möchte ein einfaches Bild machen, als unser Ältester noch ganz klein war, haben wir im Winter eine Wanderung gemacht, eine kurze, durch den tiefen Schnee. Ich war damals voraus, oder? Schritt voraus, und was habe ich gemacht? So mit meinen großen Schritten? Nein. Dass der kleine Knirps nachmacht, habe ich nur so ganz, kleine Schritte in den Schnee gemacht und dann den nächsten, dass der kleine Kirps Philemon nach hineintreten konnte. Und genauso macht es Jesus noch heute. Er geht nicht in seinen Schritten uns voraus. Jesus macht einen Schritt, wo er das ganze Weltall überhüpfen kann, mit einem Schritt. Er macht ganz kleine Schritte. Nimmt Rücksicht auf deine geistliche Reife, wo du stehst. Aber er macht Schritte und du darfst hineintreten. Dann gab es eine Phase von Philemon, der damals, jetzt natürlich nicht mehr, aber heute macht, geh nicht mehr weiter. Das können wir als Christen auch machen. Jesus zwingt uns nicht. Er wartet, bis du wieder den nächsten Schritt in seine Fußtritte, in seine Fußstapfen machst. Und genau dazu hat Jesus diesen Levi berufen und er hat es kapiert. Ist das nicht eine tolle Geschichte? Was macht dieser Levi? Drei Worte. Folge mir nach. Du musst nicht alleine gehen. Wäre eine Überforderung. Mir hinten nachgehen. Und was macht dieser Levi? Er steigt ein und zwar mit aller Konsequenz. Es ist eine der radikalsten Bekehrungsgeschichten im Neuen Testament. Mit aller Konsequenz. Er verlässt alles. Er bricht radikal mit seinem bisherigen egoistischen Lebensstil. Er verlässt alles. Er bricht sogar mit seinem Beruf, der eben viel aus Gaunereien bestand. Er verlässt seine Familie hier. Er verlässt seine Kollegen bisherigen. Und er verlässt sogar seinen Wohnort. Und geht mit Jesus. Und was macht er auch noch? Wir haben es gehört und gelesen, er macht ein großes Fest. Ja, aber was gilt es denn da zu feiern? Er feiert einerseits den Abschied von seinem alten bisherigen Leben. Und er feiert auf der anderen Seite die Festfreude, die neue Festfreude, die neue Qualität von Freude. Er hatte schon vorher Freude, aber jetzt kommt eine neue göttliche Qualität hinein. Von echter Festfreude. Und was macht er auch noch? Wen lädt er da ein zu seinem Abschiedsparty? Zum Freudenbeginn Party. Zehn alte Pschiese-Kollegen. Die sind alle auch dabei und wer ist auch noch dabei mit den Pschiese-Kollegen zusammen? Jesus. Wie ging es da wohl zu und her an diesem Fest? Habe ich mir so überlegt. Mit diesen gottlosen Gesellen da. War Jesus da in einer Ecke und hat gesagt, ich warte, bis dieses Fest vorbeigeht, wie die reden. In dieser dreckigen Sprache, die kannten ja nichts anderes. Wahrscheinlich sprach auch der Levi noch mit dreckigen Worten, der kannte ja nichts anderes. War er wohl in einer Ecke und gedacht, ich warte, bis dieses Fest vorbei ist. Ganz bestimmt nicht. Das wurde Jesus ja immer wieder zum Vorwurf gemacht. Er hat diesen Menschen auch seine Wertschätzung entgegengebracht. Ich habe es jetzt vorher nicht eingeblendet, aber die Pharisäer haben sich furchtbar geärgert darüber. Furchtbar geärgert. Es gibt ja eine andere Geschichte, die genau ähnlich ist. Als der verlorene Sohn zurückkommt ins Haus, heißt es, sie begannen ein großes Fest. Und alle freuten sich außer einen. Der zweite verlorene Sohn, der so treu war. Auf welcher Seite wollen wir stehen? Das weite Herz von Jesus bringt und rückt echte Festfreude ins Zentrum. Aber auch hier, diese Festfreude von Jesus ist nicht eine billige Freude. Nicht eine Freude im Sinne, ist alles okay, was du glaubst, ist okay, ist egal, was ich glaube, spielt keine Rolle. Nein! Wir werden es noch sehen, Jesus hat auch Klartext gesprochen. Jesus hat auch kompromisslos klare Positionen vertreten. Kürzlich hat mir jemand gesagt, wenn Jesus heute noch auf dieser Erde so leben würde und sich als Pastor verkleiden würde, würde er wahrscheinlich von manchen Gemeinden fristlos entlassen, weil er so klare Positionen kompromisslos vertreten hat. Nein, um das geht es nicht. Jesus ist nicht so ein Weicher, aber er bringt echte, er bringt bleibende Festfreude. Und ich möchte jetzt abschließen mit einigen so auch noch ein bisschen praktischen Beispielen, die ich nennen möchte, wie wir Jesus-mäßige Herzensweite auch immer wieder einüben können, auch im Zusammenleben. Das Erste, wir haben jetzt den Lobpreis miterlebt von der Teenie-Band und das wird auch jeden Sonntag wieder so sein. Und manchmal ist es ja schon so, dass wir sagen, aber dieses Lied, das gefällt mir nicht so, das ist nicht nach meinem Geschmack, oder? Früher war ich mal in einer Gemeinde, habe im Dienst getan, da haben mir Leute gesagt, bei unserer Gemeinde ist es so, bei gewissen Liedern strahlen die eigenen Leute und sie singen und die gleichen Leute bei einem anderen Lied schauen sie auf den Boden. Das wechselt immer ein bisschen ab, je nachdem wie das Lied ist. Ah, das gefällt mir, da singe ich voll mit. Und beim anderen schaue ich an den Boden. Und wir lernen von weitem Herzen von Jesus. Ich kann auch bei dem Lied, das vielleicht mir nicht so gefällt, trotzdem von Herzen mitsingen und trotzdem richtige, jesusmäßige Festfreude erleben. Oder ich komme nochmals auf dieses Thema, wir können verschiedene Meinungen haben über diese Corona-Maßnahmen. Man kann sich da eifern, ich habe mich auch schon ereifert. Pro und dagegen und so weiter. Und es ist auch gut, wenn wir darüber diskutieren. Aber das weite Herz von Jesus kann trotz allem, wenn ich da nicht gleicher Meinung wie du, kann trotzdem die gemeinsame Freude teilen. Das steht über allem, dass wir beide zu Jesus gehören, auch wenn wir in Corona total verschieden ticken. Weites Herz von Jesus. Und jetzt kommt ja das nächste große Thema, Corona-Impfung. Ich habe schon Telefonate bekommen. Die einen sagen, wenn du dich impfen lässt als Christ, dann wird der Antichrist gleich auch noch mitgeimpft. Ja, nicht. Und die anderen sagen das eher so wie in Römer 14, dem Götzenopferfleisch, die sagen, das ist ja Medizin. Und lassen sich impfen. Ja, was sollen wir jetzt tun? Ist aus Paulus Zeit und das weite Herz von Jesus. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wenn du dich nicht impfen lassen willst, dann lass dich nicht impfen. Aber lass bitte die anderen in Ruhe, die sich impfen lassen, umgekehrt. Warum? Weil die gemeinsame Festfreude, dass wir beide zu Jesus gehören, ob geimpft oder nicht geimpft oder noch nicht geimpft, das tut doch keinen Abbruch. Wir freuen uns darüber. Was steht darüber? Das ist das weite Herz von Jesus. Oder noch ein Beispiel. Es gibt so verschiedene Charaktertypen unter den Christen. Das ist ja manchmal schon nervig. Oder? Die Introvertierten, die reden fast nichts. Dann haben wir die Extravertierten, die reden so viel. Da gibt es die Initiativen. Ach, die regen mich manchmal auf. Da gibt es so die Gewissenhaften, die Schweizer Bünzli, die können auch nerven. Und wir meinen und denken, manchmal sagen, diese Art mag ich nicht. Aber wenn du dein Herz von der Weide der Liebe von Jesus füllen lässt, dann brichst du nicht den Stab über diejenigen, die nicht deiner Währung entsprechen. Ich glaube, gerade hier können wir prüfen, wie viel wir schon gelernt haben von Jesus. Wie weit wir uns schon verändert haben von Jesus, wenn wir uns noch steuern lassen von Sympathien und Antipathien und dass die Leute so richtig spüren lassen. Und die einen, die wir mögen, die umarmen wir. Und die anderen, die wir nicht mögen, das lassen wir so richtig spüren. Weißt du was? Dann bist du weit entfernt vom weiten Herzen von Jesus. Das passt überhaupt nicht zu ihm. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ganz nah kommen zu seinem Herzen, zu seinem Herzschlag. Nochmals zurück zu diesem Levi, der hat sich radikal entschieden, ganz nah zum weiten Herz von Jesus zu kommen und auch zu bleiben. Und was hat er erlebt? eine neue Freude, neue Befriedigung auch an den Dingen, die Gott eben gefallen. Das ist, wenn wir nach dem Herzen Jesu bleiben. Ich schließe ab mit einer kleinen Geschichte. Ich habe mir lange überlegt, wie kann ich die richtig erzählen? Muss ich sie zurechtbiegen? Aber ich erzähle sie so, wie ich sie erlebt habe. Aber sie ist mir so ein Beispiel geworden, auch von einem weiten Herzen. Vor Jahren habe ich das erlebt im Berner Oberland. War Gast bei einem jungen Ehepaar. Sie hatten gerade geheiratet. Netto Besuch, dann haben sie mir die Wohnung gezeigt. Und gesagt, da ist unsere Videoecke, da mit Kissen und so. Da verbringen wir die Abende zusammen, gemütlich, Film reinziehen. Und dann sagen sie so im Nebensatz, denn wir sind nicht so blöd wie unsere Eltern, sind Bergbauer. Die hatten manchmal einen Stress, dass sie mit dem Stall fertig werden, dass sie noch in die Bibelstunde gehen können, ins Tal, wahrscheinlich nicht immer, aber ab und zu mal, oder in Gebetszusammenkunft. So blöd sind wir nicht. Wir machen es uns hier gemütlich, keinen Stress am Abend. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich habe das Ehepaar, die Eltern, auch kennengelernt. Weit oben, habe sie auch mal besucht, weit oben im Berner Oberland. Hochspannend, wie die Bergbauern sind. Aber ich kann euch sagen, die haben so eine Ausstrahlung, dieses Ehepaar. Ich habe nichts gemerkt von Stress. Und schon längerer Zeit habe ich in einer Schweizer Illustrierte, ich weiß nicht mehr welche, schade, habe ich das Bild nicht rausgerissen, ein ganzseitiges Bild von diesem Ehepaar gesehen, abgebildet. Warum? Die waren ausgewählt worden so als Vorzeige Bergbauern-Ehepaar. Ach, schade, habe ich das nicht ausgerissen und mein Archiv getan, hätte ich euch gezeigt, dieses Bild. So gütige Augen. So ein anmutiges Bild, der Mann, der Bauer und seine ältere Frau. Die haben so mal Stress hatten, dass sie noch die Gebetsgemeinschaft mögen oder in die Bibelstunde. Warum? Kein Stress, das war ein Bedürfnis. Das weite Herz von Jesus, das bekommt Dinge, Freude an Dingen, die Gott gefallen. Das ist nur ein Beispiel, es gibt auch andere Beispiele. Lassen wir uns anstecken von diesem weiten Herz von Jesus. Zieht es uns da wieder neu hin zu diesem weiten Herzen von Jesus? Sagen wir, ich möchte dieses Herz noch besser kennenlernen. Und so möchte ich nochmals abschließen mit diesem Vers als Motto. Wir haben es heute Morgen schon gemacht und wir machen es weiterhin. Wir stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott. Wir sind offen. Wir wollen lernen vom Herzen von Jesus. Wir schauen das Herz an. Und dann passiert das, wir automatisch spiegeln dann immer mehr seine Herrlichkeit wieder, dieses Herzens. Und der Herr verändert uns durch seinen Geist, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil bekommen an seiner Herrlichkeit. Und das wünsche ich uns allen, auch mir, in diesem neuen Jahr. Amen. Herr Jesus, wir wollen dich einfach immer wieder neu anschauen. Wir wollen ganz nahe bei deinem Herzen sein, auch im neuen Jahr. Und auch bleiben, egal was geschieht. Jesus, wir wollen dich nachahmen. Danke, dass du uns vorausgehst, mit kleinen Schritten. Danke, dass du uns nie überforderst, dass wir in deine Fußtritte stehen dürfen. Und danke, Jesus, dass alles, was auf uns zukommt, auch in diesen Schritten du bereits vorbereitet hast, auch im neuen Jahr. Lass uns ganz einfach Kinder werden, die den Papi nachahmen und ihm nacheifern. Und lass uns immer wieder neu deine Festfreude erleben, die Freude mit dir unterwegs sein zu dürfen. Und wir bitten dich jetzt auch gemeinsam für diejenigen, auch gerade in unserer Gemeinde, die im Moment es sehr schwer haben, nichts von Festfreude verspüren, die angefochten sind. Sei ihnen ganz besonders nah, heute und in den nächsten Tagen. Wir denken im Besonderen auch an den Walter Ledermann im Alterswohnheim. Sei ihm auch jetzt, auch heute ganz nah. Amen.